im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ja, herzlich willkommen hier auf der Literaturtasche in Weimar. Ich bin Stefan Petermann, ich darf durch den Abend heute führen. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr heute da seid. Und ich freue mich besonders, dass Volja da ist. Ganz herzlich willkommen hier in Weimar.
Vielen Dank.
Wir werden heute über dein neues Buch sprechen, Wörterbuch einer Nomadin. Ich habe es größtenteils im Zug übrigens gelesen, also da hat sich auch ganz richtig angefühlt an dem Ort. Es ist wirklich ein tolles Buch, was sich auch so ein bisschen der Beschreibung entzieht. Vielleicht muss man das auch gar nicht beschreiben. Jedenfalls kann man dir da beim Reisen und beim Denken zuschauen, auch beim Springen von verschiedenen Themen, Gedanken, die sich dann aber alle verknüpfen so im Laufe des Buches. Also es geht um Identität, es geht um Europa, es geht um Krieg, um Körper, es geht auch um Cyborgs und um Schnee und Sprache, immer wieder die Sprache, was bei dir auch keine Überraschung ist, dass du natürlich sehr viel über Sprache nachdenkst. Ich würde aber gern, bevor wir über das Buch sprechen, was anderes mit dir oder dich fragen. Du warst jetzt im April warst du in den USA gewesen, hast da gelesen, gearbeitet. Und als jemand, der viel unterwegs ist, auch viel gereist ist, wie geht man auf so eine Reise in ein Land, das vielleicht gerade so ein bisschen beispielhaft steht für die Zerrissenheit oder die Umwälzung in der Welt? Also geht man dahin, um genau diese Elemente zu finden auf so einer Reise, oder sucht man sich explizit andere Punkte, die man da beobachten möchte?
Ja, vielen Dank. Erstens für die Einladung und zweitens für die Frage. Das war wirklich, ich wollte nicht vor der Reise selbst viel darüber zu denken, also wie das wird oder irgendwelche Erwartungen zu haben, weil es ist immer besser so, also ohne Erwartungen irgendwo hinzureisen, um nicht enttäuscht zu sein. Und besonders jetzt mit den USA ist es ganz problematisch, und ich habe auch mit einer Kollegin gesprochen, sie war sehr empört, dass ich dort überhaupt gehe. Für mich, das ist doch nicht wirklich klar, wieso, also muss ich das nicht machen, weil ich besuche nicht den Präsident, sondern ich besuche Studierenden und Intellektuelle, also Menschen, die dort wohnen und arbeiten, wie was wir auch hier machen in Europa. Und ich war in drei verschiedenen Staaten. Ich war in Washington D.C., in Georgetown University, dann in Tucson, Arizona, in Poetry Center und in St. Louis, Missouri. Und das ist auch auch verschiedene Orte. Ich glaube, ich war am meisten von Arizona und Tucson begeistert oder überrascht, weil das ist die Natur dort, und das ist absolut anders, was ich noch nie gesehen habe. Ja, das ist Wüste mit Kakteen und dieser große Saguaro. So, das ist meine Ohrring.
Ein Mitbringsel
von dort. Ja. Oh. Also, und dann zum Beispiel, die Tucson ist auch eine sehr, sehr spannende Stadt, und sie haben dort vielleicht wie Weimar. Meistens Menschen, die dort wohnen, sind Künstlerinnen und Lyrikerinnen, Dichterinnen. Also ja, machen viel Kunst, und man spürt das auch, ja. Es war 30 Grad, aber ganz trocken und war ganz, ganz angenehm. Und dieser Poetry Center ist auch ein wunderschöner Ort. Gegenüber gibt es auch eine Bibliothek mit, 600.000 lyrische Bänder aus der ganzen Welt, und einfach unglaublich. Und sie sind auch sehr aufmerksam zu die Native American Tribes. Zum Beispiel Arizona hat größte Zahl von Indigenous Tribes, 21, und alle ihre Fahnen stehen zum Beispiel in der Bibliothek und sind dort präsent. Und sie hatten auch neulich, bevor ich kam, auch eine Tagung gewidmet zu Indigenous Poets. Und ich glaube, als ich dort war, das gab mir dieses Gefühl wieder, das ich seit langem nicht gespürt habe, ist, dass Welt ist auch groß, aber wir sind auch, wie sagt man, so verbunden. Und es spielt keine Rolle, wie weit wir voneinander wohnen, weil in Tucson zum Beispiel, in Arizona, ich habe so schöne Menschen getroffen, begegnet, als ob du denkst, dass du kennst ihnen Ewigkeit, obwohl ja, sie Amerikaner, Amerikanerinnen sind. Ja, und auch mein zweiter Gedanke war, dass während dieser 5 Jahre im deutschsprachigen Raum, ich fühlte mich ein bisschen wie, okay, ich reise auch viel, aber das ist immer maximal Schweiz und Österreich und Deutschland. Ich spürte ein bisschen irgendwelche Konservierung. Und dann, als ich dort war, ich habe gesagt, okay, ja, Welt ist groß. Und dann, ja, und sofort wollte ich irgendwelche Zusammenprojekte machen oder wir müssen mehr übersetzen einander oder dass sie auch hier kommen. Und sie haben auch viel Interesse an uns, an Europa, weil zum Beispiel wie Poesie oder wie Literatur dort funktioniert, ist ganz anders als bei uns. Zum Beispiel, sie sind sehr interessiert an unseren Festivals, weil für sie das ist etwas absolut Ungewöhnliches. Für sie funktioniert Literatur nur an der Unis. Ja, also dort ist Universität das Zentrum. Und dann, das ist auch ein bisschen zu akademisch. Und das ist auch wie eine akademische Bubble. Und deshalb, sie sind von unseren Festivals begeistert, dass es gibt die Literaturhäuser, es gibt solche Initiativen, die Literaturetage. Und dann kann man kommen, einfach in der Stadt, ja, nicht an der Uni. Ja, so das war auch für mich eine Entdeckung. Ich wusste darüber auch nicht oder nicht so ja, detailliert. Ja, genau. Und deshalb also vielleicht kleiner Version von meiner Antwort ist, dass das hat mich wieder dieses Gefühl gegeben, dass ich weiß nicht, also dass wir das wirklich wichtig, wenn man reist, weil dann du spürst ich weiß nicht, dass was du machst wichtig ist, dass es gibt die Menschen, die an deine Literatur Interesse haben und dass wir sind wirklich connected miteinander und ja, dieses Gefühl von Menschheit und Menschlichkeit, dass wir alle teilen, das ist sehr, sehr wichtig.
Ich habe letztens mit Andrea Schwarz gesprochen, die ja deine Nachfolgerin als Schreibschreiberin in Jena gewesen ist und die war auch in den USA.
Genau, sie war in Iowa.
An der Uni auch, sozusagen in der Bubble da. Und wir sprachen so ein bisschen, was sie da erlebt hat und ich fragte sie an einem bestimmten Punkt, ob sie Tagebuch geführt hat. Und dann meinte sie, hat sie nicht gemacht. Und habe ich jetzt gerade überlegt, wie du das eigentlich machst, so diese Eindrücke, die du auf den Reisen gewinnst. Wie du die festhältst, also ob du die auch so ein Tagebuch schreibst oder das eher intuitiv angehst?
Nein, also das kann ich auch nicht. Ich weiß nicht, also wieso. Ich mache nur klitzekleine Notizchen, wie zum Beispiel über diese Kaktus. Weil das war die erste Sache, dass mir the Director of Poetry Center gesagt hat über diese Saguaro, diese große Kaktus, also mit Ärmel, sagte, dass er hat... Also wenn du siehst einen Kaktus, also Saguaro, mit Händen schon, das heißt, dass er mindestens 60 Jahre alt ist. Weil sie fangen an, diese Ärmel zu wachsen, wenn sie schon 60 Jahre alt sind. Als Lyrikerin, ich finde das toll, auch für Gedichte. Und ich habe das sofort notiert. Ja, und dann... vielleicht noch ein paar Sachen und dann, ich habe gehofft, vielleicht bleibt das in meinem Kopf. Ja, und mache einfach Fotos, genau. Aber so strukturiert, aber vielleicht das hängt davon, dass ich keine Prosa-Autorin, ich meine, ich schreibe auch Prosa, aber ursprünglich bin ich Lyrikerin. Ich glaube, mein Gehirn funktioniert auch als ein Gehirn von einer Lyrikerin. Das ist nicht so systematisch wie beim vielleicht... Romanautorinnen, die ein bisschen vielleicht mehr diszipliniert bei solchen Sachen. Und Tagebücher habe ich nie geschrieben. Also das ist für mich zu anstrengend, muss ich sagen, ja.
Als ich gehört habe, dass du ein neues Buch veröffentlicht, natürlich Freude, ein schönes neues Buch. Und irgendwie habe ich beim ersten Kontakt damit Tagebuch einer Nomadin gelesen. Ja, und das hat sich, und ich habe das natürlich korrigiert.
Ja, nee, aber jemand hat auch das schon in einer Korrespondenz genannt oder auch Lexikon oder, ja, wahrscheinlich.
Aber es hat sich so verknüpft, also manchmal verknüpfen sich so Dinge und ich muss mir jetzt immer, wenn ich über dein Buch spreche, sagen, warte mal eine halbe Sekunde, das heißt nicht Tagebuch, sondern Wörterbuch. Und ich habe mich dann aber gefragt, vielleicht lässt sich das ja auch produktiv, dieses Missverständnis verwenden, eine Frage zu dir zu stellen. Tagebuch ist ja quasi, hat so eine chronologische Komponente. Ja, man hat, klar, man schreibt das, versucht es an jedem Tag zu schreiben. Aber wie schreibt man denn ein Wörterbuch? Also du hast ja nicht die Absicht gehabt, alle Wörter aufzuschreiben, sondern eine bestimmte Auswahl zu treffen. Wie hast du das bei deinem Wörterbuch einer Nomadin gemacht?
Gute Frage. Also hier gibt es zwei mögliche Richtungen, wo ich nur gehen können. Ich kann jetzt anfangen, als Linguistin zu sprechen, weil ich habe tatsächlich ein echter Wörterbuch gemacht. Das war, als ich noch in Minsk war und war an der Uni und dann, das war Teil von meiner Doktorarbeit oder schon Habilitation, spielt keine Rolle. Und das ist Wörterbuch, kontrastiver Wörterbuch von Wörter, die bedeuten Wünsche, also optative Semantik. Und das ist auch also ein bisschen spezifisches Wörterbuch, weil es geht um die kleinste Komponente, die in jedem Wort sind. Ja, also diese Semme, ja, also wie kleine Ziegel von Bedeutungen. Und dann, ich habe verglichen diese Komponenten in Belarussisch und in Englisch. Und praktische, also man fragt, wieso, wofür braucht man so ein Wörterbuch? Das ist sehr praktisch für die Übersetzung, weil zum Beispiel manchmal, wenn wir sehen, dass ein Wort könnte bei mehreren Wörtern in Fremdsprache übersetzt sein. Wir wissen nicht immer, okay, was wäre besser, das oder das oder das. Und wenn du vergleichst diese minimalste Komponente, aus welchem das Wort besteht, und du siehst dann, und du kannst diese minimale Komponente vergleichen, du kannst auswählen, ah, vielleicht dann dieser passt besser, weil also das hält dieses Komponent, das ich jetzt zum Beispiel mehr brauche für meine Übersetzung. Genau. für dieses Wörterbuch, das war anders, ja, weil das Wort oder Titel kam auch ein bisschen später, als das Buch schon ein bisschen da war. Und ich glaube, Wörterbuch kam als eine Rettungsformulierung oder Rettungstitel für die Idee, dass in deutschem Buchmarkt oder deutsche, ja, sagen wir Buchmarkt,
Markt,
Essay nicht so beliebt. Und für Verlage und für Buchhandlungen, das ist sehr oft problematisch, mit solchen Büchern etwas zu tun, weil sie wissen nicht, wohin sie dann stecken sollen, auf welche Regal, weil ist das Fiktion, ist das nicht, ist das ein Sachbuch oder nicht, und das ist schwer zu klassifizieren. Weil ich wusste nicht, was zu schreiben, und ich wollte nicht, das Essays zu schreiben oder irgendwie das definieren, mit der Türen oder Prosa, Stuck oder whatever. Und deshalb kam ich mit diesem Wort Wörterbuch, weil die Sprachen doch spielen eine große Rolle dort. Meine zweite Frage war, wie ich diese Kapitel strukturiere. Vielleicht können wir zeigen, dass jedes Kapitel hat sogenannte Wolke von Wörtern. ja, also sie schweben rumherum und geben dann diese Impulse, wovon werde ich dort sprechen.
Mir ging das so, ich habe im zweiten Kapitel verstanden, sozusagen das Prinzip. Das sind Wörter, die in dem Text, in dem Kapiteltext enthalten sind. Und ich habe, als ich das Prinzip dann verstanden habe, mir erst die Wörter durchgelesen und versucht zu antizipieren, was könnte denn jetzt Thema sein in diesem Kapitel. Und als ich dann durch war, mal zurückgeblättert und geguckt, an welche Wörter erinnere ich mich. Und es gab so einige sehr auffällige Wörter. Ich dachte natürlich, die waren an der Stelle. Aber einige Wörter, obwohl ich die ein paar Minuten vorher gelesen hatte, die waren, dachte ich, echt? War das drin gewesen? Und dann habe ich mir auch so ein bisschen als Vorbereitung auf die Moderation dann auch sozusagen bestimmte Wörter unterstrichen, wo ich dachte, ich brauche so eine klare Zuordnung. Also ich habe die Vermutung gehabt, du wolltest keine klare Zuordnung haben. Du sagst, ich will nicht sagen, das Thema, das Kapitel ist über Europa. Als Vorbereiter auf die Moderation hätte mir das geholfen. Deswegen habe ich dann auch teilweise eigene Wörter sozusagen hingeschrieben. Ich fand es eine sehr schöne Art, Kapitel einfach zu betiteln, ja, durch die Wortwolke.
Ja, ja, das stimmt. Und man kann sehen auch, dass manche Wörter wiederholen sich. Und das ist auch die Idee, weil also man kann da doch lesen wie ein zusammen. Also nicht so wie separate Texten, weil... Genau, und ich glaube, dass ich bin sehr froh, dass es mir gelungen ist, wirklich also diese Texte so zusammenzustellen. Und dann das, ja, die Themen, die du schon erwähnt hast, ja sicher, aber dann ich glaube, dass man kann auch sehen, dass diese Nomadentum auch zieht durch wie diese rote Faden oder blaue Faden. Oder grüne Faden.
Vielleicht ist es eine gute Stelle, dass du einen kleinen Auszug
siehst. Ja, sehr gerne. Schön. Dann, ich fange an mit dem ersten Kapitel. За туманом нічого не видно. Hinter dem Nebel kann man nichts sehen. Fast unbewusst fange ich an, diese Zeile aus dem Volkslied zu murmeln. Ich sitze im Zug von Düsseldorf nach Berlin-Ostbahnhof, hebe meine Augen von C.S. Noteboom's Buch »Wer wird man Europäer?« und schaue aus dem Fenster. Für das, was ich sehe, kommt mir zuerst das Wort auf Belarussisch »Tuman« in den Sinn. Es zieht dieses Lied nach sich, das ich heute als Metapher verstehe. Hinter dem Nebel kann man nichts sehen. Man kann nur eine grüne Eiche sehen, heißt es im Text. Die Bäume, die ich aus dem Fenster beobachte, scheinen nicht grün zu sein, sondern eher indigo oder rauschig grau. Ich erinnere mich daran, dass man auf Japanisch zwischen Nebel im Frühling und Nebel im Herbst unterscheidet. An den jeweiligen Wörtern, die in einem Haiku verwendet werden, kann man ersehen, welche Jahreszeit gerade beschrieben wird. Kasumi und Oboro sind die Nebel des Frühlings, während Kiri den Nebel im Herbst und im Winter bezeichnet. Dann erinnere ich mich daran, dass es im Belarussischen auch ein anderes Wort, Smoga, gibt. Es beschreibt einen leichten, rauchähnlichen atmosphärischen Schleier, einen Dunst, einen dünnen Nebel. Man verwendet das Wort auch als Adjektiv oder Adverb, um einen düsteren, emotionalen Zustand zu beschreiben, Smuzhne. Genauso, smuzhna, fühle ich mich bei einer Lesung. Ich hatte über meine Nomadenjahre seit dem Herbst 2020 erzählt, als die Moderatorin sagte, du bist aber in Europa geblieben. Und ich verstand einmal mehr, dass Belarus nicht als europäisches Land betrachtet wird.
Ja, vielen Dank. Sozusagen in diesem ersten Abschnitt, dieser ersten Seite, sind schon viele Elemente von dem enthalten, was dann dein Buch auszeichnet. Diese politische Ebene, die sprachliche Ebene, also das Japanische, findest du immer wieder zurück. Ja. Und auch die Referenzen. Also ist ja, glaube ich, nicht zufällig, dass du Chase Notenboom da zitierst und auf ihn zurückkommst. Das ist, glaube ich, auch ein Autor, der dir vielleicht mit dem Reisen der Betrachtung gar nicht so fremd ist.
Sie ist noch der Boom. Ja, stimmt. Aber obwohl, das ist spannend, dass ich habe von C. is not a Boom nur Gedichte gelesen. Und für mich, er ist ein wunderschöner Dichter, obwohl ich weiß, dass er meistens von Menschen als Romanautor oder der Autor, der über Reisen oder andere Länder auch schreibt. Aber für mich, er ist auch wundervoller Dichter, leider, ja. Dieses Jahr gestorben und
du arbeitest eben mit Sprache auch, dass du dich mit in dem Fall Liedern zum Beispiel so ein bisschen als Grundlage oder als Sprungbrett nimmst, um dich in das Thema reinzubewegen. Europa ist ja ein Thema, wo es die ein oder andere Beschäftigung schon damit gegeben hat. Und hier ist die Metapher, die du auf dem im ersten Kapitel mit zurückkommst, ist der Nebel. Also schreibst dann an einer Stelle auch, je weiter man nach Osten kommt, desto nebliger wird es. Warum war da dieses Bild des Nebels so wichtig, als du gedacht hast, ich schreibe jetzt über Europa?
Ja, und ich glaube, dass, also erstens, ich habe über Nebel in Bezug zu Belarus vielleicht das gedacht. Weil Belarus ist bis heute, bleibt leider noch dieser weiße Fleck für viele Menschen. Sogar mit mehrere Ukrainerinnen auch hier und die Massmedia bedecken auch die Nachrichten, aber trotzdem kriege ich bis heute immer die Fragen, ist das belarussische Sprache und russische Sprache unterschiedlich, ist das zwei verschiedene Sprachen, wie verschieden sie sind, in Westeuropa denkt man oft über Osteuropa als etwas Monolithisches, was überhaupt stimmt nicht. Und ich weiß nicht, ob sie, also, ja, es gibt dieser britische Journalist und Schriftsteller Timothy Ash, und er hat auch als Buch Europa, Private Geschichte oder so etwas, und dort, also, habe ich diese wunderschöne Zitat gelesen, dass monolithische oder Europa existierte nie, das existierte nur in dem Köpfen von westlichen Menschen, und das stimmt. Ich glaube, dass für viele auch Deutscherinnen war das also die Zeit oder was Menschen verstehen oder denken über Belarus und also Territorium in die Richtung Ost ist dieser UdSSR. Ja, und als ob früher war nichts mehr, also als ob alle Geschichte, das ist nur dieser UdSSR, ja. Obwohl Belarus hat uralte Geschichte, Ukraine hat uralte Geschichte und andere baltische Städte haben ihre Geschichte und so weiter und so fort, ja. Und es ist schade, dass dieser Region ist immer noch, bleibt ein bisschen wie hinter Nebel.
Es ist ja auch in dem ersten Kapitel, geht es ja auch um das Dazugehören. Also wozu gehört man? Was ist das eigentlich, zu dem man dazugehören möchte? Wer zieht die Grenzen? Wer sagt, du gehörst dazu, du nicht? Wo ist eine Durchlässigkeit? Das wird ja da auch schon zum großen Thema. Und es gab diesen Moment, wo du beschreibst, dass die Vorsilbe Euro im Belarussischen, wenn ich das richtig verstanden habe, eine sehr positive Zuordnung hat, ja?
Ja, genau, wenn man sagt, die Wohnung hat Euro-Renovierung, das heißt, das ist alles tipptopp. Das ist, man kann das, okay, das ist etwas, ich weiß nicht, skandinavischen Design oder so etwas im Vergleich zu dieser altmodische sowjetische mit Teppich an der Wand, ja, oder Kristallgläser im Schrank. Ja, so etwas.
Ich überlege noch gerade, weil man kann jetzt von dir in sehr, sehr viele Richtungen sozusagen gehen.
Ja, das ist das Problem.
Genau, also das ist ja auch das Schöne an dem Buch, also dass man da springt. Also es gibt dann die Stelle, um vorzugreifen, wo du von Tieren schreibst, die aussterben, und dann den Vergleich zu Sprachen bringst, die ausschreiben, so als aussterben sozusagen, als zum Beispiel von Dingen, die sich da ergeben. Bringst du zum Beispiel auch den Vergleich mit Ost-West ist und Mann-Frau, also dass du sagst, da gibt's sozusagen auch so bestimmte Bilder und kommst aber damit dann auch wieder zu diesem Dazugehören, zu dem Anderssein. Du zitierst eben bestimmte Denktraditionen, die das eben versuchen zu definieren, wer gehört dazu und wer nicht. Und ich habe das Gefühl, und das ist auch so ein Hauptthema für mich dieses Buches, dass man sich mit dem Begriff Nomadin oder auch dem Nomadentum versucht, dem so ein bisschen zu entziehen. Dass man eben sagt, ich vielleicht, weil ich keine Zuschreibung bekomme von jemandem, versuche ich mich den zu entziehen und so ein bisschen durchlässig zwischen den zwischen den Orten, zwischen den vielleicht auch Denktraditionen da zu navigieren.
Ja, stimmt. Vielleicht wäre es dann passend, dass ich dieser Teil vorlese. Ich sitze am Tisch und biete meinem deutschen Freund an, von meinem Dessert zu kosten. Er lehnt ab. Ich frage ihn erneut und er lehnt wieder ab. Also mache ich es ein drittes Mal in der Hoffnung, dass er jetzt bestimmt nicht ablehnt. Aber das macht meinen Freund nur nervös. Sein Gesicht zeigt einen Ausdruck des Unverständnisses. Ich wiederhole mein Angebot mehrmals, denn in meiner Kultur ist es unhöflich, sofort Ja zu sagen. Mein Freund wird wütend, weil er nicht versteht, warum er dreimal wiederholen muss, was er schon gesagt hat. Wenn ich gefragt werde, ob ich ein Stück Kuchen möchte, sagt die Belarusin in mir, dass ich ablehnen muss. Dann wird es mir wieder angeboten und dann kann ich Ja sagen. Aber in Deutschland bietet man dir das kein zweites Mal an. Am Anfang schien es mir unhöflich, aber dann erkannte ich diesen kulturellen Unterschied und nehme es jetzt leichter. Ich bin nun Direktor geworden und wenn ich etwas will, dann sage ich das auch gleich beim ersten Mal. Seit mehreren Jahren denke ich viel über Nationen und Staaten, Grenzen und ihre Abwesenheit nach. Auch darüber, wo Heimat ist und was ich als Heimat bezeichnen darf. Ja, genau, darf. Modalität ist sehr wichtig. Nicht umsonst nannte der Schweizer Sprachwissenschaftler Charles Baily Modalität die Seele eines Satzes. Wünsche zu haben und sie zu äußern, ist auch eine Art von Modalität. Und manchmal sollte man genauso dafür kämpfen, wie Frauen und Minderheiten oder die kleineren Nationen für ihre Rechte. Für kleine Staaten, Nationen, die kein Gewicht auf der Weltbühne der Geopolitik haben, genauer gesagt, die keine Ressourcen haben, um selbstständig zu sein oder die anderen damit zu erpressen, ist es wichtig, immer gut zu den anderen, mächtigeren Akteuren zu sein, immer bereit zu sein, deren Wünsche zu verstehen, weil dies eine Überlebenschance bietet. Wie gut man da den eigenen Wünschen folgen darf oder überhaupt diese Wünsche formulieren kann, bleibt offen. Wir reisen nicht nur zwischen realen Welten verschiedener Länder und Kulturen, sondern auch zwischen imaginären Welten. Zum Beispiel, wenn wir Bücher lesen oder schreiben oder die Bedienungsformen verwenden. Wenn wir über unsere Wünsche oder Dinge sprechen, die noch nicht geschehen sind, erschaffen wir jedes Mal Parallelwelten. Ich würde und hopp, schon ist man in einer anderen Realität. Faszinierend, nicht wahr? Nomadentum ist eine Art fließende Identität. Wenn man in einem Leben verschiedene Zustände erlebt hat und sich nicht endgültig definieren will. Denn man kann dem System, Sprache, Staat, Geschlecht nur entkommen, indem man sich nicht definiert oder zumindest Raum für etwas anderes lässt, indem man nicht selbstbewusst und starr ist, sich keine festen Zuschreibungen gibt und andere nicht abstempelt. Dies ist eine sehr schwierige Aufgabe für jemanden, der oder die immer darauf bedacht ist, die Weichen zu stellen und zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Wir haben einen angeborenen Widerstand gegen Veränderungen, was auf die energieeffiziente Funktionsweise des Gehirns zurückzuführen ist. Die Ablehnung der Wörter Flüchtling und Exilant ist für mich mit einem Hoffen verbunden. Ein anderes, ausgewogeneres Verhältnis zum Konstrukt Staat aufzubauen. Eine Hoffnung auf eine Ordnung, in der keine Grenzen und Visa mehr nötig sind. Gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen, dass einige Identitätszuschreibungen, die Teile von mir sind, die Belarusin und die Frau nicht ausreichend Beachtung gefunden haben. Sie hatten nicht genug Zeit, im Laufe der Geschichte ihre Bedeutung in vollen Zügen zu entfalten, bevor sie zu einer Nomadin verschmolzen, für die nicht wirklich wichtig ist, ob ich Belarusin oder Frau bin. Deshalb denke ich selbst über mein Lieblingswort Nomadin kritisch nach, da ich seine Beschränkungen und Begrenzungen hinsichtlich der reale existierenden, vom Staat konstruierenden Ordnung verstehe. Und doch hat die Nomadin als neuer Typus von Subjekt ein großes Potenzial. Sie ist jemand, die von Sprache zu Sprache springt, in mehreren Zeitzonen lebt und das nicht unbedingt, weil sie reist, sondern weil Menschen, die ihr wichtig sind, in einer anderen Zeitzone leben, ihren Körper liebt und zulässt, dass er anders sein kann, die Körper anderer Wesen liebt und sich ihrer und der eigenen Grenzen bewusst ist.
Das Nomadentum, was du gerade lebst, ist ja nicht freiwillig. Und ich habe aber gerade so gedacht, dass es aber auch so eine Form von Ermächtigung ist, eben zu sagen, ich umarme das. Also ich nehme das eben als eine Möglichkeit wahr, mich eben bestimmten Dingen entziehen zu können. War dieses Wort eigentlich sehr schnell da? Nach 2020 war das, glaube ich, wo du nicht mehr zurückkehren konntest? Oder hat sich das sozusagen im Laufe der letzten Jahre erst entwickelt und ist dann quasi im Buch dann zu seiner Vollendung dann gekommen?
Nein, das war wirklich ganz relativ schnell bei mir. Als ich in München war, nach diesem Protest, also nach Protesten in Belarus, ich konnte nicht zurück und das war 2020. Und dann, ich habe entschieden, diese Essay, Verteidigung der Poesie in Zeiten dauerndes Exil zu schreiben. Und weil ich wollte nicht eine Writers in Exile sein, also ich wollte keine Exilantin sein, weil, also ich habe über diese Wörter Exilantin, Refugee gedacht als Linguistin und für mich das war klar, dass wenn wir solche Wörter benutzen, um Menschen zu beschreiben, dann wir begrenzen auch oder limitieren auch Menschen zu und reduzieren ihre Werte, ihre alles zu nur diese eine kleine biografische Sache, ja, dass etwas falsch mit, also mit politischer Situation dort, also in ihrem Land oder ja, ist. Und Mensch ist so viel mehr als nur ihre oder seine Beziehungen zu Staat. Und dann kam ich mit diesem Wort Nomadin und ich habe angefangen dann, also über diese Nomadentum nachzudenken. Und das war Rettungsformulierung für diese Essay. Also okay, ich benutze Exilante nicht, sondern Nomadin. Aber dann, also als ich mit Essay auch Lesungen hatte und oder habe ich auch verschiedene Fragen bekommen, dann habe ich weiter darüber nachgedacht und es wurde mir klar, dass das ist auch nicht unproblematisch. Und deshalb zum Beispiel eine Nomadin zu sein in, wie sagt man, in realer Sinn, also die Mensch, die reisen kann, darf, muss so ein richtiger Pass haben, ja, also besser deutsches Pass oder EU-Pass mindestens. Und mit meinem Pass, belarussischen Pass, kann ich nicht so frei bewegen, ja. Und das ist das Problem für andere Menschen mit nicht so schönen Pässe. Und das zeigt, dass okay, eine Nomadin, ja, hat auch ihre Grenze. Oder wie ich hier auch beschreibe, über diese Identitätszüge, die wir haben. Und das ist auch ein Problem, das ich glaube, was Menschen in Westeuropa im Moment nicht so wirklich verstehen. Oder dass wir anders verstehen, zum Beispiel das Wort Nationalismus, weil für die die Republiken, die in der Sowjeten Teil von UdSSR waren, nationalistische bewusst oder sein oder nationalistische Ideen, das war einen Versuch, nicht in dieser sowjetischen Mensch zu verschmolzen. Ja, und deshalb dieser Nationalismus, das hat positive Bedeutung in unserem Teil, ja, in der postsowjetischen Republiken, ja. Was in Westen Teil von Europa heutzutage ganz anders ist. Und wenn man Nationalismus sagt, dann denkt man über Partei, die zum rechten Kreis gehören und dann mit Neofaschisten etwas zu tun haben. Ja, also das ist auch diese Ungleichzeitigkeit, die wir hier in Europa haben, dass leider wir sind nicht so groß im Vergleich zu USA, aber trotzdem, als ob existiert parallelen Welten hier und parallelen Zeitzonen auch.
Und das Sprechen von Sprachen oder welche Sprache man spricht, ist ja dann auch ein politisches Statement. Also ich kenne das aus Moldawien. Das ist halt ein Statement, ob man halt Russisch spricht oder Rumänisch. Und du beschreibst auch sowas Ähnliches über Belarus. Vielleicht kannst du was dazu sagen, wie Belarus bei dir verwendet wird, die Sprache im Vergleich zu Russisch und Englisch?
Ja, das ist auch eine andere wichtige Frage, die ich auch versuche im Buch zu erklären und zu beschreiben, dass in der Welt gibt es mehrere linguistische Situationen und für die Menschen, die aus monolingualen Situationen kommen oder monolingualen Gesellschaften, das ist schwer zu verstehen, zum Beispiel, dass Muttersprache, es ist nicht unbedingt die erste Sprache oder die Sprache, die du am besten kennst, ist. Und auf Beispiel von Belarus, ich zeige und erkläre das zum Beispiel, dass also meine erste Sprache war russische Sprache, ja, obwohl wir sind alle bilingue in Belarus. Aber ich würde nie sagen, dass meine Muttersprache ist Russisch. Nein, also das ist einfach die Sprache, die ich spreche oder die und ich zeige auch in diesem Buch, dass also wenn wir über solche Begriffe sprechen, wie Muttersprache, sie sind ganz emotional hoch beladene Begriffe. Und das hat auch mit Identität zu tun. Dass zum Beispiel in Belarus die Menschen benutzen belarussische Sprache im Alltagsleben nicht wirklich. Sie können das, also sie verstehen das, aber sie benutzen das nicht. Während dieser, wie sagt man, dieser Zensus, ja, wenn man...
Zensus, wenn man die Volk...
Genau, also Volkszensus. Ja. Dann antworteten Menschen in Belarus, dass 80 oder 70% benutzten russische Sprache als Alltagssprache. So, das heißt, nur 30% benutzte belarussische Sprache im Alltagsleben. Aber wenn die Frage kam über die Muttersprache, dann 90% sagten, das ist, belarussische ist Muttersprache. Und dann sieht man, dass, also, was man über eine Sprache denkst als Muttersprache, ist nicht unbedingt die Sprache, die du im Alltagstag benutzt, ja. Und für die Belarusinnen oder Belarusen, also russische Sprache, das muss man auch verstehen, das ist die Sprache, diese Imperium, die seit Jahrhunderte versuchte, die belarussische Sprache zu vernichten. Und belarussische Sprache wurde verboten und man kann sich ja nur vorstellen, wie fühlt sich man, wenn, also weil die Sprache ist Teil von Identität. Wenn etwas so Wichtiges verboten ist und dann, dass du so also deine Sprache nicht verwenden könntest, als ob es ist irgendwie wie Waffe, illegal oder so etwas, das ist schrecklich. Und deshalb, also man kann oder versuchen auch zu verstehen, wieso ist belarussische Sprache oder ukrainische Sprache so wichtig für unsere Nationen im Vergleich zu Russen und wieso möchten sie nicht mehr, dass russische Sprache auch offizielle Sprache bleibt oder wie es das in Belarus ist, ja. Oder wieso Ukrainerinnen so reagieren, wenn ja, die Russen versuchen, ja, sagen, dass wieso möchten sie keine russische Sprache dort haben, ja. Klar, wieso.
Also das klingt in dem Buch auch immer wieder an, sie verweist eben auf den Sprachimperialismus und dass Sprache eben eine ganz klare politische auf Fragestellung oder Fragen stellt. Und auch, es ist nicht ganz so extrem politisch, aber was ich auch mit Interesse gelesen habe, als du eben schreibst, wie das in der Wissenschaft stattfindet, dass eben mittlerweile sehr viele Texte auf Englisch geschrieben werden, wissenschaftliche Abhandlungen, Papers und so, und dass du da mit einem großen Bedauern eigentlich das feststellst, weil dadurch auch so, ja, so ein Primat, Prisma der Sprache dann verloren geht, ja.
Ja, genau. Und es gibt dann ein Buch, das wurde von Anna Wyszbicka geschrieben. Sie ist ursprünglich polnische Linguistin, aber wohnt in Australien. Und sie hat ein Buch Imprisoned in English oder so etwas, ja, geschrieben. Und dort sie zeigt, wie das funktioniert. Und ich glaube, wir spüren das auch und sogar in Deutschland. Also zum Beispiel neulich in München war ein, ja, Projekt oder Festival von Stadtmuseum München, und dann zum Beispiel der Titel war What the City? und dann Safe City. Okay. Und ich denke, ja, okay, aber wieso? Also Stadt ist auch ein schönes Wort und nicht so lang. Aber benutzt man ab und zu auch englische Wörter? Und okay, ich bin auch keine Puristin, nein, aber ich bemerke solche Sachen einfach, ja, und ich denke, aha, okay, was könnte das bedeuten? Wieso benutzt man hier in deutschsprachigem Raum dann diese englische Wörter statt deutsche Wörter? Wieso nicht französische Wörter oder
bayerische? Genau. Aber trotzdem vielleicht ketzerisch mal dagegen gehalten oder gefragt. Du schreibst an einer Stelle, jede Sprache ist die Angst, auch allein zu bleiben. Und wenn man aber eine Sprache hat, die alle sprechen, dann ist man ja nicht mehr allein, weil man sich verständigen kann. Sonst gibt's ja immer so ein Missverständnis.
Das ist auch eine Illusion.
Ja, ich weiß, also natürlich, dass natürlich die Missverständnisse in der Sprache schon eingeschrieben sind. Aber es macht doch einfacher, vielleicht gesagt, vieles sehr viel einfacher, wenn wir alle uns in einer Sprache unterhalten würden, oder?
Nein, definitiv. Ich weiß, das ist eine provokative Frage. Und wahrscheinlich denkst du das auch nicht. Oder? Ja, genau. Ja, ich erinnere mich an eine lustige Komödie aus der Schweiz. Ich habe das nicht beendet, aber ich glaube, das ist entweder Series oder doch eine Movie. Und dann in der Schweiz, weil sie haben, und ich war jetzt neulich 6 Monate in Schweiz, deshalb habe auch Interesse dort gezeigt. Also wieso, und deutsche, schweizerisches Deutsch ist auch anders. Und sie haben auch Dialekte dazu noch. Bern-Dialekt, Zürich-Dialekt. Und dann, ich habe gefragt, wieso haben Sie nicht gedacht darüber, dass zum Beispiel wie schweizerisches Deutsch offiziell wie eine eigene Sprache zu machen? Und dann sie sagte, ja, in den, ich glaube, 19. Jahrhundert oder so waren so Versuche, aber das hat nicht funktioniert, weil sie haben diese Dialekten und sie schätzen sehr ihre Dialekten und sie konnten nicht auswählen, welche Dialekt ist dann ausgewählt soll, also als Hauptdialekt, ja, genau. Und dann haben sie, okay, dann lassen wir es so. Aber in diesem Film, in dieser Komödie, es geht um, dass sie kamen zu entscheiden, dass jetzt wird eine Sprache in der Schweiz eine offizielle Sprache und es wird Französisch. Und dann, die Hauptfigur ist ein Polizist und der ist deutschsprachiger Polizist, und dann sie zeigen, wie er versucht dann plötzlich, und er muss bald in die Rente schon gehen, plötzlich muss er jetzt alles auf Französisch machen und lernen. Ja, so. aber nein, ich denke, nein, das ist, obwohl wir alle wissen über Esperanto und Ido und versuchen, ja, diese eine Sprache zu entwickeln, und das ist, ja, ich glaube, das ist absolut naturell für uns als Menschen, die diese schöpferische Natur haben und etwas Neues zu schaffen und entwickeln, das ist großartig. Aber jede Sprache hat diese faszinierende Welt-Outlook, wie man die Welt versteht oder ja sieht. Und wenn die Sprache verloren geht, dann diese, wir verlieren auch diesen unikale Weltaussicht. Und ich auch schreibe auch darüber, auch in Bezug zu diesen Tieren und vergleiche, dass die Sprachen auch ja aussterben können und was das bedeutet. Und ja, ich glaube, dass weißt du, wenn alles, also weil diese eine Sprache, das ist für mich, jetzt müssen wir alle Uniform tragen. Und das ist nur so. Und für mich, das ist zu langweilig und ja, nicht individuell. Und das ist auch, wie sagt man, Enttäuschung, dass man sich verstehen kann, nur weil es gibt diese Probleme von Hermeneutika, ja, dass sogar wenn wir sprechen mit dir zum Beispiel jetzt und ich sage, okay, stell dir vor einen Baum und da, und jetzt, wenn ich sage Baum, jeder von uns stellt sich ihr eigenes Baum, ja. Wie können wir uns verstehen, obwohl wir jetzt Deutsch sprechen?
Ja, ich bin ein ganz großer Fan von Michel Serre und der Parasit, also der sozusagen immer an der Kommunikation dabei sitzt und daran sich labt sozusagen und dadurch große Missverständnisse entstehen. Aber trotzdem ist es ja so ein Thema, was auch in dem Buch immer wieder auftaucht, dieses, wie kann man das eigene bewahren, also auch vielleicht definieren, was das eigene ist, wie kann man das erkennen, wie kann man das bewahren, wie kann man das vielleicht auch schützen, auch pflegen. Den Garten hast du zum Beispiel als Bild dann irgendwie, also auch zum Wachsen bringen und gleichzeitig eben nach außen gehen, sich mit anderen verständigen, vielleicht auch eben so die Hand auszustrecken. Also wie geht das? Und vielleicht können wir da so einen kleinen Praxistipp auch irgendwie heute in die Lesung mit reinnehmen, nämlich mich würde interessieren, wie du eigentlich dich neuen Sprachen widmest. Also hast du da so 2, 3 Tipps, wenn man sagt, ich möchte jetzt vielleicht auch so eine Finnisch lernen, was weiß ich zum Beispiel, und ich weiß noch gar nicht über das Finnische, was sind so die 3 Lifehacks, mit denen man sich das einfach machen könnte?
Ja, also ich fange gar nicht mit Lifehacks, weil ich gehöre zu Oldschool Learners. Ich würde sagen, immer Grammatik. Man muss über Grammatik lesen oder wie Grammatik funktioniert. Wenn du verstehst, wie Grammatik funktioniert, dann Lexik ist kein Problem, weil Lexik kannst du immer ja, also in Wörterbuch nachschlagen oder ja, dann musst du das in den Kopf tragen oder so. Das ist schon Probleme von Memory, ja, also wie du, das ist ja, aber wenn du möchtest zu verstehen, wie die Sprache funktioniert, du musst verstehen, wie Grammatik funktioniert, ja.
Wie hast du das beim Japanischen gemacht? Also weil gerade das Japanische spielt ja auch immer wieder eine Rolle in deinem
Kapitel. Genau. Ja, zu Japanisch habe ich durch Tankas angekommen tatsächlich. Also ich habe Chinesisch studiert an der Uni. Also wie sagt man, als 4. Sprache. Aber ich habe das nicht beendet. Also ich habe keine offiziellen Dokumente, dass ich Chinesisch kann. Aber das hat mich geholfen dann bei japanischer Sprache, obwohl das eine total andere Sprache ist. Aber mindestens manche Hieroglyphen, du verstehst das, okay, das muss, obwohl man liest das anders, aber du verstehst, okay, es geht hier über Fisch oder über Bäume oder so etwas. Und ich bin einer japanische Tanka-Dichterin begegnet in einer Residency und sie wollte nach Minsk kommen und dann ich sagte, okay, dann wir machen Übersetzungen von deinen Gedichten, Tankas, und dann ich habe angefangen mit ihr zu arbeiten und ja, das war schon die Zeit, also ich glaube, das war 2013 oder so etwas und man konnte schon etwas im Internet finden, ich meine Grammatik oder so, oder? Und das war, aber ich habe das auch, also ich habe praktische Aufgabe. Ich glaube auch, dass der beste zweite Tipp ist, du musst praktische Aufgabe haben, um eine Sprache zu lernen. Ohne praktische Aufgabe geht das leider nicht, ja. Also und für mich, das war diese Tankas, die ich übersetzen wollte. Das hat es so angefangen. Und meine zweite Projekt war Kobayashi Issa, dieser Haiku-Dichter aus dem 19. Jahrhundert. Genau, und dann habe ich auch sehr viele recherchiert für das Buch, viel gelesen, auch über, weil Poesie oder Sprache, das ist nicht nur Wörterbücher, das ist auch ganz großer kultureller Ebene, die du dann einfach in verschiedene Sachen liest, in Literatur selbst oder ja, Sachbücher über Koloristik, über Farben in dieser Kultur oder Insekten in dieser Kultur und so weiter und so fort.
Ich habe das Gefühl beim Lesen gehabt, immer wenn du auf das Japanische verwiesen hast, du zitierst auch eben die beiden Dichter und Dichterinnen dann auch mit Haikus. Das war für mich immer so ein Moment, wo es um das Zarte ging. Also es gibt da ein Haiku, wo beschrieben wird, wie der Fußabdruck eines Vogels auf einer Pflaumenblüte, also was ganz, ganz, ganz Zartes, ja. Also ich habe zwei Fragen dazu, vielleicht die erste dazu. Und das ist vielleicht eine ganz große Frage, auch vielleicht eine total blöde Frage, weil das ist einerseits zart, andererseits ist es aber auch sehr stark. Und ich frage mich sozusagen, wie das Zarte eigentlich mit diesen ganzen anderen großen Themen korrespondiert. Also wie sozusagen auch das Poetische. Du schreibst über den Angriffskrieg von Russland, du schreibst eben über die Frage von Identität, du schreibst über die Frage auch von Frau sein, von aussterbenden Tieren, also wirklich große, auch brutale Fragen, und dann hat man solche ganz harten Dinge. Also wie kriegst du das auch in Einklang miteinander?
Wie war das für dich als Leser?
Ich fand das sehr befreiend. Also wirklich befreiend, dass ich jetzt nicht nachdenken musste, wie ist denn gerade die politische Situation oder wie ist mein Standpunkt dazu, sondern ich konnte mich in einem Bild verlieren. Also mich.
Ja, ich glaube, das war, ich habe das nicht absichtlich gemacht, ja, aber jetzt retrospektiv, du verstehst das, das zeigt, wie unsere Welt funktioniert, ja. Also manchmal, wir denken über diese große Sache, aber dann du siehst diese kleine Ameise, die versucht, etwas zu tragen, und dann dein Aufmerksamkeit ist dort, und du plötzlich verstehst, dass, okay, ich bin so groß zu dieser kleinen Wesen, und wie das so relativ ist in diesem Welt. Und wenn heute du dich so fühlst, bedeutet nicht, dass morgen das so bleibt. Auch über diese, dass alles sich ändern. Das ist auch dieser wichtige Element, die für mich auch aus dem japanischen Kultur kam. Mono no aware, dass man dieses Prinzip, dass etwas schön ist, besonders weil es sterblich ist oder besonders weil das vergänglich ist, ja. Und das, also das, wie sagt man, berühmteste Beispiel ist diese Hanami, diese Kirschblüten-Sakura-Fallen, ja. Wenn die Japanerinnen gehen und beobachten diese, und sie sterben schon in diesem Moment, ja. Aber gerade das finden sie so schön. Weil das, und für uns, für Europäerinnen, das ist ein bisschen komisch, weil wir, also ich glaube, unsere Kultur versucht, alles zu konservieren. Museen, Herbariums. Und dann, ich sage nicht, dass in Japan das auch nicht gibt, doch. Aber alles stoppen, alles, nee, keine Änderungen, unsterblich, ewig leben und so weiter und so fort. Und das ist so gegen Natur. Und das glaube ich, gerade solche zarte Momente, sie helfen uns, das besser zu verstehen, ja, und akzeptieren vielleicht.
Und was mir auch bei dem eben japanischen Passagen dann aufgefallen ist, dass dies zart auch immer ganz stark in Verbindung stand mit, ich würde es mal als sorgsam bezeichnen. Und in dem Kontext hast du auch, glaube ich, an zwei Kapiteln das Wort Kodowari erwähnt. Das, wie war das Streben nach Perfektion, auch wenn jemand die Perfektion sieht, das fand ich total faszinierend.
Ja, ja, genau. Und also ich benutze das in Bezug zu Übersetzung, weil wenn wir über Übersetzungsprozess denken oder wie eine Übersetzer, Übersetzerinnen arbeitet, und weil die Arbeit von Übersetzerinnen auch nicht so geschätzt in unseren Gesellschaften ist, sie verbringen so viel Zeit, dann das beste Wort, das treffende Wort zu, obwohl vielleicht, ja, konnte das einfacher sein oder, und dann trotzdem machst du das, ja, und trotzdem gibst du dich Mühe, und obwohl niemand wird das sehen, ja. Aber das kann auch man über die Arbeit von Schriftstellerinnen oder Lyrikerinnen auch oder Menschen, die mentale Arbeit machen, ja, also oder ja, Roberto Juarez hat das auch gut, argentinischer Dichter, darüber gesagt, dass so viele Sachen, heute habe ich nichts gemacht, aber so viele Sachen passieren in mir heute. Ja, und das illustriert für mich, dass sehr oft als Schriftstellerinnen oder Wissenschaftlerinnen ganzen Tag, wir können etwas lesen, 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 ja, 10 Bücher gelesen und dann eine Zeile geschrieben, wenn überhaupt eine Zeile, ja. Und dann dein Tag ist vorbei und du denkst, was habe ich heute gemacht? Ja, ich habe kein Brot gebacken, kein Stuhl gemacht. Was ist mein Leben? Ja, und dann kommst du zu dieser Idee von Schmarotze und so weiter und so fort. Und das stimmt nicht, weil in dich hat so viel passiert, ist so viel passiert.
Ja, ich fand das auch sehr tröstend, das so zu lesen, ja. Und du schreibst auch, wo wir gerade beim Schreiben sind, ein Gedicht ist etwas, was nicht hätte da sein müssen, aber jetzt ist es da, so sinngemäß. Das fand ich auch total schön, wobei ich glaube, bei dir ist es ja dann doch mehr, du schreibst es ja nicht zum Hobby, sondern du arbeitest dann ja auch wahrscheinlich an, also die Gedichte sind ja nicht einfach da, sondern es beginnt ja dann schon wahrscheinlich ein Arbeitsprozess, oder?
Ja, ich glaube, die Gedichte sind auch anders, also, oder wie sie kommen, das ist auch anders, ja, kann sein. Also manche Gedichte kommen einfach spontan oder du verstehst überhaupt nicht, wieso er oder sie oder es da ist. Und manchmal, du machst dich Mühe oder ich zum Beispiel Recherche, ich lese viel, wenn ich über ein bestimmtes Thema schreiben möchte. Und dann, ja, dann das ist mehr aktiver Prozess. So würde ich sagen, es gibt keiner vielleicht ready-made Recipe.
Wollt ihr vielleicht was wissen? Habt ihr bestimmt draußen Fragen, ja?
Was ich mich frage, warum so viele in Belarus und von Moldawien, hat mir das auch jemand erzählt, Russisch sprechen, dann aber doch Belarussisch als ihre Muttersprache bezeichnen? Ist die Sprache viel komplizierter oder? Ich meine, die UdSSR ist doch nun lange genug rum und ich sehe da so ein bisschen Parallelen hier so mit Ost- und Westdeutschland, dass ich denke, ey, ist die DDR nicht lange genug rum? Kann man nicht manches mal endlich lassen?
Danke. Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren und eine ist, dass zum Beispiel, also die erste ist diese genetische Gedächtnis, dass ich glaube, dass so man spürt, das war gefährlich, diese Sprache zu sprechen, ja, wenn wir sprechen über 18. Jahrhundert oder so. Und dann, wenn die Sowjeten kamen und bei Stalin, sie haben unsere belarussische Intelligenz in 1937, 98% belarussische Intelligenz wurde vernichtet, ja. Sie wurden alle erschossen oder nach dieser, in Sibirien geschickt und so weiter und so fort. Und dann war die belarussische Sprache, während die Sowjeten mit Dorfsprache assoziiert, ja, weil Intelligenz ja war schon tot und die Sprache blieb dann in Dörfer, ja, also mit Bauern und Menschen, die, ja, wie sagt man, genau. Und dann, wenn du in die Hauptstadt ging, also nach Minsk, ja, musst du Russisch sprechen, weil das ist Sprache der Capital Moskau. Ja, und dann, wenn du Russisch sprichst, dann alle Türen sind geöffnet, finde ich, ja. Und deshalb, also diese, ich glaube, Schleif, ja, das blieb noch und das war wirklich stark. Und obwohl es gab auch belarussische Schriftsteller, Schriftstellerinnen, aber das war auch diese Politik von Sowjeten, dass sie wollten, dass sowieso, also jede Nationalsprache ist da, als ob präsent wäre und das war dort. Aber in Realität, ja, leider, das war wieder Sprache von Intelligenz und Schriftstellerinnen und Künstlerinnen in Belarus. Ja. Ja, es ist kompliziert, weil das ist auch wieder, wenn man denkt, ich glaube, wir hatten diese Zeit von 1995, also 91, 95, bevor dieser Mann gewählt wurde. Das war diese belarussische Renaissance und das war Moment, wenn oder als das noch möglich war. Und die Sache war, dass die belarussische Sprache dann einzige offizielle Sprache war, also staatliche Sprache oder Status hatte. Und weil die Sprachen ein bisschen ähnlich sind, also ich meine, wir Belarussen können Russen verstehen, weil wir müssen das lernen, ja. Russen verstehen, na, nicht wirklich, also, aber die Sprachen, wie sagt man, wie Deutsch oder Niederländisch, ja. Also, mit Mühe kann man verstehen. Und, dann seit 1995, dieser Präsident hat dieses Referendum gemacht und dann es wurde entschieden, dass nein, wir machen zwei offizielle Sprachen. Und das ist also dieser Bilinguismus. Man kann verstehen, mit der Sprache, die so ungleich schon sind im Status, belarussische Sprache hatte keine Chance zu überleben. Weil, also wenn du Auswahl hat, auf Russisch oder Belarussisch etwas zu machen, wählen die Menschen Russisch, weil alle, also Dokumentation oder wenn du in Gericht oder zum Beispiel, wenn ich meine Doktorarbeit verteidigt habe, ich war die Erste, die das auf Belarussisch gemacht habe. Die Erste. Meine Uni existierte seit 1949. Und ja, nach solcher Jahren, ich war die Erste und was das bedeutete für mich, dass ich musste alle Dokumente, die leitenden Dokumente selbst dann übersetzen und das war viel extra Arbeit und dann, ich wusste nicht, wie diese Kommission reagiert wird, weil es gibt auch die Menschen, die können sagen, ja, ich verstehe nicht, Belarusisch, wieso, ja, also das war auch viel, viel Druck und deshalb. Also wenn die so ungleich mächtige Sprache in dieselbe Position gestellt wird, hat die, also zum Beispiel belarussische Sprache, keine Chance. Und deshalb, das war der größte Fehler, also die russische Sprache parallel zu belarussisch die offizielle Sprache zu machen.
Ja. Das immerhin. Nach dieser, weiß ich, wie viele Jahren der Sowjetunion, oder besser gesagt, nach den Jahrhunderten der russischen Herrschaft, gab es Menschen, genauso wie in der Ukraine, die erstmal belarussisch oder ukrainisch lernen mussten. Und ich denke, es ist vielleicht Wunschdenken, wenn das doch das Bilinguale bleibt. Ich verstehe, was Sie sagen, dass dann die kleinere Sprache weniger Chancen hat. Aber auf der anderen Seite sehen wir das auch in der Ukraine, dass dieser Druck, die russische Kultur und die russische Sprache zu verbieten, so zum Teil praktisch, gerade so in Richtung Donbass, wo man wirklich jetzt multilingual war. Ich bin gebürtiger Pole, lebe in Deutschland seit 60 Jahren, ich bin auch bilingual praktisch. Es ist vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn es gelingt, dieses, was Sie als Muttersprache, was die Menschen als Muttersprache bezeichnen, zu unterstützen. Aber verbieten, denke ich, das ist nicht so das Optimum.
Na, aber ich glaube, das war, Entschuldigung zu sagen, das war wirklich Propaganda. Niemand hat russische Sprache in Donetsk und Luhansk verboten oder so. Das war wirklich, also das benutzte die russische Propaganda und der Herr P., dass dieser Krieg anzufangen, ja, oder mindestens da aggressiver zu werden, weil also russische Sprache, und wenn die Ukraine dann oder Ukraine entscheidet, dass nein, also in Ukraine muss offizielle Sprache nur ukrainisch sein, das ist absolut normal, also weil dieser Status, also wieso russische Sprache muss, also das wäre, wenn zum Beispiel jetzt in Deutschland jemand kommt und sagt, machen wir jetzt Französisch the same.
Auch wenn die meisten Deutsch sprechen, doch nicht die einzige Sprache.
Ja, aber das, meine, ist natürlich nicht, kein Vergleich. Genau, Schweiz ist das andere. Ist kein Vergleich, ja, ja. Genau, genau, kann man das nicht vergleichen, weil sie existieren, wie sagt man? ja, das ist die andere Geschichte und unvergleichbare Situation, ja. Ja, ich verstehe, was Sie vielleicht sagen könnten, und etwas zu verbieten, total, das ist immer eine schlechte Idee, ja. Aber manchmal muss man zum Beispiel, wie mit kleinen Sprachen dann zu machen, muss man irgendwie so unterstützen und dann nicht zu verbieten, aber dann verschiedene Status zu machen, so dass die, genau, ja, leider, das, ja, war nicht die Sache oder nicht der Fall.
Ich würde vielleicht noch eine Abschlussfrage stellen. Angenommen, du schreibst in 20 Jahren eine Fortsetzung von deinem Buch, also Wörterbuch einer Nomadin Teil 2, 2046. Was würdest du dir wünschen, welche Wörter wären dann wichtig für dich in 20 Jahren?
In 20 Jahren?
Also 20 Jahren. Welche Wörter würdest du dann gerne schreiben wollen?
Nee, also weißt du, als Lyrikerin oder auch Linguistin, ich denke nicht gerne über Zukunft.
Ich glaube, an einer Stelle schreibst du über die Wünsche, dass sozusagen das Denken in die Vergangenheit geht und das Wollen geht in die Zukunft.
Stimmt, das, ja.
Genau, deswegen, genau, dachte ich.
Nein, aber ich, also ich kann einfach erzählen, was ich plane oder was ich jetzt, woran ich jetzt arbeite, ja. Also ich vorbereite im Moment ein deutschsprachiges Lyrikband und das kommt im Winter. Und dann, ich arbeite an einem neuen Roman und ich mache das auf Belarussisch und werde vielleicht selbst ins Deutsch übersetzen. Und ich möchte noch ein Buch über Schreiben schreiben oder wie über Prozess oder ja, so etwas.
Hast du davon schon die Sprache gefunden? Weil es klingt so, als ob sozusagen zu dem Projekt auch die Entscheidung gehört, in welcher Sprache schreibe ich?
Ja. Ja, jetzt im Moment, das ist für mich auch eine Aufgabe, zu entscheiden, welche Sprache.
Liegt noch im Nebel quasi. Okay, dann vielen Dank, liebe Volja, dass du...
Vielen Dank, lieber Steffen. Vielen Dank, Guido, für die Einladung und danke fürs Kommen.
Im Podcast Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.